Roland drei Monate alt wunderbar Platz gehabt. Gemeindeglieder sind zu uns heimgekommen und da bin ich durch Untertauchen, nur mal kurz, auf den Namen von Jesus getauft worden. Ich habe eine Bibel geschenkt bekommen, im Alter von drei Monaten. Eine Elberfelder Übersetzung in alter deutscher Schrift, die man im Zweiten Weltkrieg noch gebraucht hat. Das war meine erste Bibel. Und in dieser Bibel vorne drin ist handgeschrieben der Vers gestanden als Widmung für mein Leben. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Psalm 119, Vers 162. Als ich 20 geworden bin, ist mir bewusst worden, dass der Vers prophetisch war. Der Vers ist Programm für mein Leben. Ich liebe die Bibel, ich liebe sie zu studieren und ich liebe das zu verteilen, was ich bekomme. Gott kann durch einen einzigen Vers aus der Bibel in dein Leben hineinreden. In der Bibel heisst es, dass Gottes Wort lebendig und kräftig ist. Ich habe den Eindruck, dass der Glaube bei vielen Christen unter Druck kommt. Immer mehr Christen werden von nagenden Zweifeln befallen, wenn es um die Bibel geht. Und sie fragen sich, kann ich der Bibel wirklich vertrauen? Sollten wir die Bibel vielleicht nicht auch kritisch lesen? Kann ich sicher sein, dass die Bibel unverfälscht zu mir gekommen ist, sodass ich ein Fundament für mein Leben habe, für meinen Glauben? Ich möchte heute unseren Glauben in die Bibel als Wort, das von Gott ausgeht und in unser Leben hineinredet, stärken. Und ich möchte das machen, indem wir zuerst drei Bibelstellen anschauen, wo die Bibel über sich selber redet. Und anschliessend möchte ich euch drei Leseempfehlungen mitgeben. Die Bibel kann die Wirkung in unserem Leben nur entfalten, wenn wir sie in der richtigen Haltung lesen. Und wir werden sehen, bei diesen Leseempfehlungen, es geht nicht um eine Technik, es geht um eine Haltung von unserem Herz. Ich habe noch ein berühmtes Bild mitgebracht. Die Erschaffung von Adam von Michelangelo. Das ist ein Ausschnitt aus dem Deckenfresko in der Sixtinischen Kapelle in Rom. Das Besondere an dem Bild ist die Nähe zu Gott, dargestellt durch eine Berührung. Durch die Berührung der Fingerspitze findet ein geistiger Funkenschlag statt zwischen Gott und Mensch. Die Bibel ermöglicht uns so Funkenschläge. Es ist seit Jahrtausenden die Erfahrung der Christenheit, dass Gott in seinem Wort uns begegnet und auf geheimnisvolle Weise gegenwärtig ist. Durch die Bibel können Funkenschläge stattfinden zwischen Himmel und Erde. Die erste Stelle, die wir anschauen, steht in der Bergpredigt, Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 18. Jesus sagt, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles in Erfüllung gegangen ist. Jesus redet da vom Alten Testament. Alles, was im Alten Testament angekündigt worden ist, erfüllt sich. Jesus sagt, nicht einmal ein Tüpfchen, nicht das kleinste Ding vom Gesetz, wird unerfüllt bleiben. Offensichtlich ist das Alte Testament für Jesus uneingeschränkt gültig, glaubwürdig und relevant gsi. Jesus zeigt mir, dass ich dem Alten Testament Vertrauen entgegenbringen kann. Und der Satz von Jesus zeigt mir auch, das Alte Testament ist für mein Glaubensleben wichtig. Was Gott im Alten Testament geredet hat, behaltet seine Gültigkeit. Die zweite Bibelstelle aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 21. Es ist noch nie eine Prophezeiung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Der Petrus bezieht sich da ebenfalls aufs Alte Testament, konkret auf die Bücher der Propheten. Der Petrus denkt an Propheten wie der Jesaja oder der Jeremia oder der Daniel. Die prophetischen Menschen haben nicht aus sich selber geredet, wo sie prophezeit haben und ihre Prophetien nicht geschrieben haben, sodass das, was sie gesagt haben, im Auftrag Gottes, wir heute in der Bibel haben. Die Menschen, sagt der Petrus, die sind getrieben worden vom Heiligen Geist. Sie haben im Auftrag von Gott geredet. Der eigentliche Autor der Bibel ist also Gott, der sich durch Menschen bei uns zu Wort meldet. Es gibt eine Formel in der Theologie, die sagt, Gott Die Bibel ist Gottes Wort im Menschenwort. Gottes Wort im Menschenwort. Und das zeigt sich in dieser Bibelstelle sehr gut. Die Bibel ist Menschenwort. Es sind Menschen, die zur Feder gegriffen haben und geschrieben haben. Also ist das, was sie geschrieben haben, was wir heute in der Bibel haben, wenn wir beispielsweise den Prophet Jesaja lesen, Menschenwort. Das ist ein historisches Fakt. Und weil es der Geist Gottes war, wo der Jesaja und all die anderen Schreiber geleitet hat, getrieben hat, ist das, was sie geschrieben haben, gleichzeitig Gottes Wort. Die Bibel ist Gottes Wort im Menschenwort. Nach evangelischem Glauben kommt Gott durch die Bibel selber zu Wort. Es ist eine Grundüberzeugung von unserem Glauben. Der Martin Luther hat das so ausgedrückt, dass Gott nie nicht kräftiger redet als in der Heiligen Schrift. Wenn ich das weiss, dann habe ich etwas unglaublich Starkes in meinem Leben. Etwas, das mich trägt. Dann habe ich etwas, das meinen Glauben ankern kann. Etwas, das mir Orientierung gibt. Die dritte Bibelstelle ist im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Verse 16 bis 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Die Schrift ist wiederum da, das Alte Testament. Die Schrift ist eingegeben. Wörtlich heisst es Gott gehaucht, Theopneustos. Die Bibel sagt da über sich selber, dass der Autor der Bibel Gott ist. Gott hat eingegeben, hat geführt, hat eingehaucht, damit das, was Menschen schreiben, Gottes Willen entspricht. Das bedeutet nicht, dass Gott das Wort der Bibel diktiert hat. Gott hat die Persönlichkeit der biblischen Autoren nicht ausgeschaltet. Er hat sie geleitet, er hat eingegeben. Und da stoßen wir an ein Geheimnis, das wir nicht erklären können, aber wir können ihm vertrauen. Wenn ich die Bibel im Grundvertrauen lese, dass Gott da auch in mein Leben zu Wort kommen will, dann tut sich mir die Bibel auf. In der Theologie hat man aus dieser und aus anderen Bibelstellen den Gedanken der Inspiration abgeleitet. Die Bibel ist inspiriert. Ich habe eine neue Definition von Inspiration mitgebracht. Unter Inspiration ist ein übernatürlicher, durch göttliche Vorsehung bewirkter Einfluss des Heiligen Geistes gemeint, der die Verfasser der biblischen Schriften veranlasste, das zu schreiben, was dem göttlichen Willen entspricht, ohne dabei ihre Persönlichkeit auszuschalten. Das ist so eine Definition von Inspiration, wo versucht, in ein paar wenigen menschlichen Sätzen zusammenzufassen, was die Bibel ist und wie Gott sie zu uns gebracht hat. Wenn ich im Vertrauen, dass das so ist, dass Inspiration stattgefunden hat, wenn ich so die Bibel lesen kann, dann können Funkenschläge stattfinden zwischen Himmel und Erde. Ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, in welcher Haltung dass wir die Bibel lesen. Wenn wir die Bibel vertrauensvoll lesen, dann kann sie sich uns auftun. Und mit dem komme ich zu der ersten Leseempfehlung. Lies die Bibel im Vertrauen, dass Gott sich dir offenbart. Lies die Bibel im Vertrauen, dass sich dir Gott offenbart. Es heisst im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und das bedeutet, wenn wir das aufs Bibellesen übertragen, wenn ich im Glauben die Bibel lese, im Vertrauen, dass Gott spricht, dann kann Offenbarung stattfinden. Dann gibt es Funkenschläge. Vom Kirchenvater Augustin ist ein cooler Satz überliefert. Wir glauben, damit wir erkennen. Wir erkennen nicht, damit wir glauben. Der Satz ist in einer ganz tiefen Art und Weise wahr. Er trägt dem Umstand Rechnung, dass die Bibel beansprucht, Gottes Wort zu sein und dass man Gott nur im Glauben richtig begegnen kann. Der Glaube geht unserem Erkennen voraus. Ich glaube, ich vertraue, dass Gott durch die Bibel zu mir reden kann. Und wenn ich das Vertrauen habe, dann kann ich erkennen. Das Lesen der Bibel wird zum Funkenschlag. Sie wird zum Funkenschlag, wenn man sie nicht mit einer kritischen Distanz lesen, sondern vertrauensvoll und demütig und im Glauben, Gott, da bin ich bin bereit zu hören und ich bin bereit zu tun. Schon der Martin Luther hat darauf hingewiesen, wie wichtig das unsere Haltung ist, wenn wir Gottes Wort lesen. Ich habe euch ein paar Zitate mitgebracht. Der Luther hat gesagt, erstlich sollst du wissen, dass die Heilige Schrift ein solches Buch ist, das aller anderen Bücher Weisheit zu Narrheit macht, weil keines vom ewigen Leben lehrt als dies allein. Darum sollst du an deinem Sinn und Verstand stracks verzagen. Denn damit wirst du es nicht erlangen, sondern mit solcher Vermessenheit dich selbst und andere mit dir stürzen vom Himmel in den Abgrund der Hölle. Typisch Martin Luther. Und dann sagt der Luther, in welcher Haltung, dass wir die Bibel lesen sollen, sondern knie nieder in deinem Kämmerlein und bitte mit rechter Demut und Ernst zu Gott, dass er dir durch seinen lieben Sohn wolle seinen Heiligen Geist geben, der dich erleuchte, leite und Verstand gebe. Der Luther hat die Haltung als junger Mönch gelebt, wo er als junger Mann ins Augustinerkloster in Erfurt eingetreten ist, haben ihm die Mönche die Bibel gegeben, die in rotes Leder eingebunden war. Der Luther hat die Bibel auf den Knien gelesen. Und durch das Lesen der Bibel ist er dann auf die befreiende Gnade Gottes gestoßen, die er im Römerbrief vor allem gefunden hat. Und das hat die Reformation ausgelöst. Der Luther beschreibt da sehr eindrücklich die innere Haltung, die nötig ist, dass Gott durch die Bibel zu uns reden kann. Gott erkennen ist nicht eine Sache vom Verstand. Wir erkennen mit dem Herz. Wir glauben mit dem Herz. Und darum ist es entscheidend, in welcher Herzenshaltung, dass wir die Bibel lesen. Viele Menschen tragen heute grosse Zweifel an die Bibel an. Man hört immer wieder das Argument, und ihr kennt das sicher auch, die Bibel ist doch verfälscht worden. Ja, Logo, die ist 100-mal abgeschrieben worden, bis es den Buchdruck gegeben hat. Und das, was wir heute in der Bibel haben, ist ja sicher nicht mehr das, was ursprünglich geschrieben worden ist. Die Einwände, die sind nicht Peanuts. Wenn Gott die Autoren der Bibel geleitet hat, wir haben von Inspiration geredet, aber die sie später von Hand abgeschrieben haben, einen Fehler nach dem anderen produziert haben, dann wäre es irgendwie unsinnig, wenn wir die Bibel heute als Fundament für unser Leben akzeptieren. Wer garantiert uns, dass die Bibel im Laufe der Jahrhunderte nicht verfälscht worden ist? In diesem Zusammenhang meine zweite Leseempfehlung: Lies die Bibel im Vertrauen, dass sie unverfälscht zu dir gelangt ist. Woher wissen wir, dass die Bibel unverfälscht ist? Bei dieser Frage kann uns der Julius Cäsar eine Hilfe sein. Der Julius Cäsar hat um 50 vor Christus das freie Gallien erobert. Ausser, sind ihr alle wach? Außer ein kleines Dorf, wie wir alle wissen. Der Cäsar hat über seine Eroberungsfeldzüge Buch geführt. Seine Aufzeichnungen haben die Grundlage gegeben für das Werk «Der Gallische Krieg». Ich habe das daheim in meinem Bücherregal. Das ist ein 300-Seiten-Büchli. 350 Seiten, etwa gleicher Umfang wie das Neue Testament. Und das kann man in jeder Buchhandlung kaufen. Da hat der Cäsar seinen Gallienfeldzug aufgeschrieben. Jetzt das Original, das der Cäsar geschrieben hat, das existiert nicht mehr. Aber es gibt Abschriften. Im Laufe der Jahrhunderte ist der Gallische Krieg immer wieder von Hand abgeschrieben worden. Wir können auf die nächste Folie gehen, dort haben wir eine Übersicht, wie wir sehen, wie das ist gestaltet worden. Puh, haben wir nicht noch. Ist das eine Lehre? Okay. Ich habe das aus einer anderen PowerPoint übertragen. Und jetzt ist das ins Nirvana verschwunden. He? Gut, dann muss ich euch das einfach so erklären. Dann einfach gut zuhören. Es wäre ein bisschen einfacher mit der Folie, die wir jetzt nicht haben. Also, Wir haben den Cäsar, der seine Aufzeichnungen gemacht hat, und das Original gibt es nicht mehr. Das ist verschwunden. Aber bevor das Original verschwunden ist, ist der Gallische Krieg, die Aufzeichnungen vom Cäsar, immer wieder von Hand abgeschrieben worden. Wir haben heute 10 handschriftliche Abschriften. Und die 10 handschriftlichen Abschriften, die sind ganz wichtig. Die älteste stammt aus dem Jahr 900 nach Christus. Das heisst, das Original vom Cäsar und die früheste Abschrift, die wir haben, die zwischen denen sind 950 Jahre. Jetzt können wir uns fragen, was ist in denen? Halleluja! Hat da irgendjemand ein Wunder vollbracht? Oder ist einfach gut gewesen? Danke vielmals. Ihr seht da, lange Pfeil, 950 Jahre zwischen dem Original, das wir nicht mehr haben, und der frühesten Abschrift. Und jetzt fragen wir uns, was ist in diesen 950 Jahren passiert? Wie viele Fehler sind passiert? Inwiefern ist das Manuskript abgeändert worden? Wir wissen es nicht. Es hat ganz sicher Fehler gehabt, die sich eingeschlichen haben. Und trotzdem geht man heute davon aus, dass der Gallische Krieg, wie wir ihn heute haben, gar nicht so schlecht erhalten geblieben ist, weil wir haben 10 verschiedene Abschriften in Latein. Und die 10 verschiedenen Abschriften, die irgendwo in den Museen dieser Welt liegen, die hat man miteinander verglichen, nach wissenschaftlichen Vorgaben, und hat mit dem können das Original recht gut rekonstruieren. Und aus diesen 10 Abschriften ist dann der Gallische Krieg, den ich in der Buchhandlung kaufen konnte, entstanden. Und so ist man heute der Überzeugung, wir haben ein ziemlich verlässliches geschichtliches Werk, obwohl wir das Original nicht mehr haben. Wie sieht das beim Neuen Testament aus? Das Neue Testament ist zwischen 50 und 100 nach Christus geschrieben worden. Der früheste Abschrift, ein Textteil vom Johannesevangelium, stammt aus dem Jahr 130 nach Christus. Die früheste vollständige Abschrift auf Griechisch stammt aus dem Jahr 350 nach Christus. Wir haben also eine relativ kurze Zeitspanne zwischen dem Original vom Neuen Testament, das auch nicht mehr existiert, und der frühesten Abschrift. Und die kurze Zeitspanne ist sehr wichtig. Ihr seht, der Pfeil auf der rechten Seite ist sehr kurz. Und das lässt Schluss zu, dass das Neue Testament viel genauer überliefert worden ist als der Gallische Krieg. Jetzt wird der Schluss durch eine weitere Tatsache unterstützt. Wir haben nicht nur 10 Abschriften, sondern wir haben vom Neuen Testament sage und schreibe 5'000 Abschriften auf Griechisch, 10'000 Abschriften auf Latein und 9'000 Abschriften in anderen Sprachen. Irgendwo verstreut in den verschiedenen Museen der Welt. Das ist unglaublich viel. Und es ist so, dass in den letzten 200 Jahren in der Wissenschaftszweig von der Textkritik, das ist nicht Bibelkritik, Textkritik hat all die verschiedenen Abschriften miteinander verglichen. Und so hat man können das Neue Testament unglaublich zuverlässig rekonstruieren, obwohl wir das Original nicht mehr haben. Wir können heute sagen, es gibt kein Buch in der ganzen Antike, das vergleichsweise verlässlich ist überliefert worden, wie das Neue Testament. Und das bedeutet, und für das müsste man nicht einmal ein gläubiger Mensch sein, man kann die Bibel im Vertrauen lesen, dass das, was wir heute drin haben, das ist, was damals geschrieben worden ist. Und darum können wir als Christen die Bibel aufschlagen und sie im Vertrauen lesen, dass sie unverfälscht zu uns gekommen ist und wir können vertrauensvoll hören, was Gott heute sagt, durch das, was er damals hat geschrieben. Ich habe euch noch eine dritte Leseempfehlung. Lies Geschichten von der Bibel. Ganz eine einfache Leseempfehlung. Lies Geschichten von der Bibel. Dass die Bibel Funkenschläge zwischen Himmel und Erde ermöglicht, habe ich als Kind erfahren durch das Hören der biblischen Geschichten. Meine Eltern haben mir und meinen Geschwistern, die, bevor wir ins Bett gegangen sind, Geschichten aus der Bibel erzählt. Geschichten aus dem Alten Testament sind unsere Favoriten gewesen. Am liebsten hatte ich Geschichte vom König David. Wenn die Lichter gelöscht waren, dann hat der kleine Roland gewusst, dass der Gott vom David auch über ihm wacht. Er hätte das damals noch nicht so ausdrücken können. Aber das war eine Gewissheit, eine Herzenserfahrung. Das sind meine ersten Erfahrungen, die ich mit der Bibel gemacht habe. Als ich 12 war, habe ich alle wichtigen Geschichten der Bibel gekannt. Das ist enorm wichtig geworden für meinen Glauben. Meine Schulkollegen haben auch Geschichten gekannt. Der Otto mit seinen primitiven Witz, Mickey Mouse, Miss Piggy, Schweine im Weltall, für die, die sich damals erinnern mögen. Ja, das sind ihre Helden gewesen. Das hat ihr Denken geprägt. Die Jungen haben keine Ahnung, was Schweine im Weltall ist, aber sie haben nichts verpasst, kein Problem, sie haben nichts verpasst. Außer man hat da wieder ein Remake gemacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das waren die Helden von meinen Kollegen. Das ist eine Lebenseinstellung, das hat ihnen ein Mindset gegeben. Und meine Helden, ich habe den David gekannt, den Gideon, den Abraham, den Daniel. Das waren meine Helden gewesen. Die haben mich geprägt. Und durch diese Geschichte hat Gott einen starken Glauben in mein Herz gepflanzt. Und heute, 50 Jahre später, trägt mich der Glaube immer noch. Er hat mich durch alle Höchst und Tiefst getragen. Ich habe ein Bild mitgebracht, das ich vor 12 Jahren gemalt habe, als ich gesundheitlich total unten war. Psalm 23. Muss ich wandern in finsterer Schlucht, fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Der Psalm von David und die ganze Geschichte von David und all die anderen Geschichten in der Bibel, die haben mich getragen und begleitet in der finsteren Schlucht. Die haben mir Boden gegeben. Wenn du weißt, der Gott, der damals mit den Menschen von der Bibel Geschichte geschrieben hat, ist jetzt für mich da, weil er immer noch der gleiche ist, dann hast du etwas unglaublich Wertvolles, das dir kein Mensch nehmen kann. Jeder Psychologe würde dazu gratulieren. Du hast einen Boden, du hast etwas Verlässliches, du weißt, dass er da ist. Es sind die biblischen Geschichten gewesen, die einen starken Glauben in mich gepflanzt haben. Wenn man mir gesagt hat, Roland, du kannst Gott vertrauen, dann hat das wunderbar getönt, aber ich hätte es ja nicht verstanden, als ein kleiner Bub. Aber wo man mir eine Geschichte erzählt hat, vom David und vom Goliath, da habe ich es begriffen. Da konnte ich es mit meinem Herz erfassen. Und ich bin meinen Eltern unendlich dankbar, dass sie uns all diese Geschichten erzählt und erzählt und erzählt haben. Wer von euch hat Kind? Wer hat Enkel? Wer ist Gotten oder Götti? Praktisch all. Praktisch all. Verzählt nicht euren Kind, verzählt nicht euren Enkel die biblische Geschichte. Geht alle durch. Und wenn ihr fertig sind, was macht ihr dann? Amen, dann fangen ihr von vorne an. Und ich kann euch sagen, in 20 Jahren, in 30 Jahren, in 40 Jahren, wenn eure Kinder gefragt werden, warum bist du Christ? Dann werden sie sagen, meine Eltern haben mir die biblische Geschichte erzählt. Und dann werden sie eine ähnliche Story aus ihrem Leben erzählen, wie die ich euch jetzt aus meinem Leben erzählt habe. Unterschätze die biblische Geschichte nicht. Ich glaube, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen dem starken Glauben und dem Tragen von diesen Geschichten in unserem Herz. Ich möchte zurückkehren zum Bild vom Anfang. Die Bibel ermöglicht Funkenschläge zwischen Himmel und Erde. Vielleicht haben wir das nötiger als alle anderen Generationen vor uns. Wir leben in einer Zeit, wo der Druck auf die Christen zunimmt. Wir haben schon jetzt eine Differenz zwischen unserer postmodernen Kultur und unserem Glauben. Die Differenz zwischen unserem Glauben und unseren Wertsetzungen auf der einen Seite und der postmodernen Mehrheitskultur mit der ausufernden Toleranz auf der anderen Seite, die Differenz wird immer grösser werden. Die christliche Welt, wenn man dem so sagen kann, und die postmoderne Kultur driftet auseinander und sie werden nicht mehr zusammenfinden. Und in diesem Zusammenhang bereitet es mir Sorgen, dass für viele Christen die persönliche Bibellesung an Bedeutung verloren hat. Ich bin überzeugt, wenn wir dem Druck der Mehrheitskultur standhalten wollen, brauchen wir einen starken Bezug zu der Bibel. Einen starken Glauben, der dir Boden gibt, der dich beflügelt, der dir Vision gibt, hängt von einem starken Bezug zu der Bibel ab. Und ich hoffe, ich kann euch heute Morgen ermutigen, zu sagen, ich lese die Bibel. Auch wenn du mal dort durchkämpfen musst, wo es etwas schwierig wird, dann gehst du halt durch die 5 Kapitel Geschlechtsregister durch und es kommt dann schon wieder grüne Wiese. Aber es tut gut. Es tut gut, dir das alles zuzumuten. Ich mache einen kurzen Buchhinweis. Ich habe von meinen Büchern 2 mitgenommen. Das eine, Glauben erträgt, wenn alles im Fluss ist. Das ist ein neues Buch. Und dort beschreibe ich so die religiöse Landschaft, die postmoderne Mehrheitskultur. Und ich trete dort ganz bewusst in alle Fettnäpfchen, die rumstehen, Genderfragen, Himmel und Hölle, Kreuzestod von Jesus. All das, was unter Diskussion steht, wo Zweifel aufkommen. Und ich versuche dort eine faire Darstellung zu machen und Anleitung zu geben, wie wir da in diesen Themen fest im Glauben stehen können. Und das andere Buch ist schon ein bisschen älteres, wo ich immer wieder fantastische Feedbacks von meinen Lesern bekomme. Der Triumph des Königs, da gehe ich auf 500 Seiten auf verständliche Weise durch die ganze Bibel, von A bis Z, und erkläre die grossen Zusammenhänge. Jemand hat mir einmal gesagt, ich habe jetzt gerade ein ganzes Jahr stille Zeit gemacht mit dem Buch. Und bin durch die ganze Bibel durchgekommen und bin begeistert. Wir haben ein paar Exemplare an und ich darf euch gerne bedienen und ein Exemplar kaufen, wenn ihr möchtet. Unsere Schlussfolie ist die Folie zum Weiterdenken, für die das in der Kleingruppe vertiefen wollen. Und wir nehmen das jetzt gerade als Anlass, um noch so eine Minute einen Nachklang zu machen. Vielleicht ist die eine oder andere Frage da vorne für dich relevant und hilft dir gerade noch mal über das nachzudenken, was wir jetzt gehört haben. Okay? Nimm das für dich, mach einen persönlichen Abschluss, lass kurz nachklingen, was wir jetzt gehört haben, und nachher werden wir in die 4 vom Abendmahl übergehen. Sind gesegnet.